Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Es ist wirklich ein Abenteuerland, in das uns Jesus hineinführt. Und das sagt uns der Predigttext des heutigen Sonntags, Johannes Kapitel 20, die Verse 19 bis 29. Am Abend aber des ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt waren und die Türen verschlossen aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Doch selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Der Herr segne dieses Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Ostern geht weiter. Das ist die Botschaft, die uns heute gesagt wird, die auch heute in unser Leben hineintrifft. Ostern geht weiter. Und jetzt ist die Frage: Für wen geht Ostern eigentlich weiter? Und darüber wollen wir jetzt im ersten Punkt einmal nachdenken. Menschen, für die Ostern geschieht. Jesus begegnet den Jüngern nach seiner Auferstehung. Das sind die Leute, die ganz nah dran waren an Jesus. 3 Jahre intensive Ausbildung. Nicht nur im Kopf, sondern in echter Lebensgemeinschaft, in komplizierten Lebenssituationen auf dem Meer, mit gewaltigen Erfahrungen. 5000 Leute werden satt, Heilung, Streitgespräche mit den Pharisäern, die zu Feinden wurden, ganz in persönlicher Schulung auch. Und was waren nun die Jünger für Leute? Hart und draufgängerisch wie der Petrus, er geht voll das Risiko ein. Sensibel und treu wie Johannes. Und die Söhne des Zebedäus, die ihre Zukunft organisieren wollen. Wir wollen, dass du tust für uns, worum wir dich bitten. Sie wollen nämlich einen Ehrenplatz im Reich Gottes haben. Also sie glauben an das Reich Gottes, aber Herr, bitte ganz vorne dran. Und dann gibt es Leute ganz ruhig im Hintergrund, von denen man nicht mehr viel hört. Zum Beispiel der Bartholomäus und der Thaddäus. Und dann gibt es Leute, die verantwortungsvoll planen. Nach langem Schulungstag, wo Jesus Tausende gelehrt hat und die Leute dann hungrig sind, die dann sagen: Herr, jetzt müssen wir aber klären, dass die Leute auch was zu essen kriegen. Schick sie bitte nach Hause, jetzt ist der Spannungsbogen voll. Also, was waren das für Leute? Im engsten Vertrauen, aber total verschieden. Mit Begabungen und mit Grenzen. Und da denke ich, das sind doch Leute wie wir. Und wenn wir dann noch die Frauen dazu nehmen, die Frauen, die ihm gedient haben mit Essen, die ihm sogar bis zum Kreuz nachgefolgt sind, die nicht so in der Öffentlichkeit waren, das war damals so bei den Frauen, sie standen hinten dran, wie so viele Menschen auch heute, und sie wurden zu Osterzeugen, vor den Männern, vor Petrus und den Aposteln. Und jetzt meine Frage, entdeckt ihr, dass ihr eigentlich auch in diese Persönlichkeitsprofile mit hineinpasst? Ich vermute, ihr werdet sagen, ja. Und dann dürft ihr wissen, genau für euch ist Ostern geschehen. Nehmt es doch mal bitte richtig ernst. Genau für mich ist Ostern geschehen. Das war das Erste. Und das Zweite, Jesus gibt Frieden auch in unsere Mangelhaftigkeit hinein. Nun stelle ich mir die Geschichte, wie Jesus den Jüngern begegnet, einmal ganz anders vor. Jesus kommt durch die verschlossenen Türen, zeigt seine Wunden und nun stellt er eine ganz kurze Frage an die Jünger. Und wo wart ihr? Könnt ihr euch das vorstellen? Niemand von ihnen hat die Massen organisiert, die Jesus kürzlich noch begrüßt haben. Niemand hat es gemacht. Sie sind abgehauen. Und Petrus, der hat nicht eingelöst, was er so lauthals versprochen hat. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich will dich nicht verleugnen. Und Jesus steht jetzt vor diesen Jüngern und sagt nicht, und wo wart ihr, sondern Friede sei mit euch. Dann zeigt er seine Hände und seine Wunden, nicht als Anklage, sondern dass sie sehen, ja, er ist es. Und dass sie diese Wunden sehen als Zeichen der Hingabe und der Liebe für sie. Friede sei mit euch. Die Wunden werden zum unbegreiflichen Zeichen der Versöhnung. Ein altes Kirchenlied, das hier ja bei uns in der Andreasgemeinde so selten gesungen wird, dein Kreuz ist unser Trost, die Wunden unser Heil. So haben es die Väter und Mütter vor uns gesungen. Dein Kreuz ist unser Trost, die Wunden unser Heil, nicht die Anklage. Wir werden mit den Jüngern nicht mehr bei unserem Versagen behaftet. Wer kann das verstehen? Jesus legt den Frieden, den Shalom Gottes auf uns. Friede sei mit euch. So begrüßen wir uns im Gottesdienst beim Abendmahl. Alles, was Gott zu bieten hat, Frieden, das, also unser deutsches Wort Frieden, ist ja meilenweit entfernt von dem hebräischen Shalom. Das heißt ja, alles, was Gott zu bieten hat, aller Schutz, alle Freude, alle Zukunft, alles Leben, das soll dir gehören. Es ist eigentlich ein gebräuchlicher Gruß in Israel. Und wie es in Israel ist und in Deutschland auch, wenn man das gewöhnt ist, Shalom zu sagen und so, guten Tag. Da, wenn wir guten Tag sagen, wünschen wir denn wirklich unseren Nachbarn ein, dass es ein richtig guter Tag wird. Drum ist es ein bisschen besser, wenn man sagt Hallo. Nein, dieser Gruß, Friede sei mit dir. Das ist plötzlich dieses Shalom, dieses Frieden, dieser Friedenswunsch und dieser Friedensgruß, der vom Auferstandenen kommt, vom Todesüberwinder. Vom Todesüberwinder wird uns gesagt, Frieden dir. Mit einem Mal wird deutlich, dass in diesem Wort Frieden der Auferstandene selber zu uns kommt, dass er uns annimmt, dass er uns rettet, dass er uns mit Gott verbindet. Das ist eigentlich kein Wunder, dass es von den Jüngern jetzt heißt, da wurden sie froh, dass sie den Herrn sahen. Und das soll für uns gelten, dass wir den Herrn sehen, dass wir ihn gepredigt bekommen, dass wir ihn dann im heiligen Abendmahl zu uns nehmen, begreifen, Herr, du bist da. Jesaja 53, dieses uralte Bibelwort, wird eingelöst. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Dieses uralte Bibelwort, um 650 vor Christus, gesagt durch den Propheten Jesaja. Und die Juden, die haben immer gefragt, wer ist denn damit gemeint? Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er ging wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wurde. Da hat man über Jahrhunderte gefragt, wen meint der Prophet? Wir dürfen es wissen, ganz neu, er, Jesus, ist es. Er, der um unsere Sünden willen verwundet wurde. Und er kommt und sagt, nichts steht mehr zwischen mir und euch. Alles ist vergeben, ausgelöscht. Kein Ton des Vorwurfs erklingt. Keine Abrechnung wird gehalten. Der von den Jüngern Verlassene, von Simon Petrus Verleugnete, der hat bei der ersten Wiederbegegnung nichts als Frieden und Liebe und Heil für die Seinen. Heil, Liebe, Frieden für uns. Das ist die ganz persönliche Seelsorge Jesu an den Leuten, die in dieser Welt hin und her gerüttelt werden. Persönliche Seelsorge Jesu an uns, die wir verzweifelt in die Nachrichten gucken und sagen, ach du meine Güte, wie soll das noch weitergehen? Die wir verzweifelt sind über politische Fehlentscheidungen oder Entscheidungen, die wir überhaupt nicht verstehen können. Die wir sehen, wie die Welt heute bei uns in Deutschland die Botschaft von der Bibel einfach nicht mehr zu brauchen scheint. Die wir erleben, wie Kirche, Gemeinde Jesu als überflüssig beiseite gelegt wird. Wer fragt denn noch nach Gott? Wer fragt denn noch nach Kirche? Und die Kirchenleute, die fühlen sich manchmal verpflichtet, zu den politischen Vorgängen noch ein ganz gewichtiges Wort zu sagen, wo die Nichtgläubigen nur sagen, na ja, die müssen halt auch was sagen. Friede sei mit euch. Das ist das, was Jesus sagt. Und erst dann, ihr Lieben, kommt der Auftrag. Wie mich mein Vater gesendet hat, so sende ich euch. Und gleichzeitig mit dem Auftrag gibt Jesus noch die Ausrüstung dazu. Nehmt hin den Heiligen Geist. Ostern und Pfingsten fallen bei dem Evangelisten Johannes zusammen. Anders bei Lukas. Je nachdem, wie die Menschen das erlebt haben. Wie mich mein Vater gesandt hat, nehmt hin den Heiligen Geist, so sende ich euch. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Bei den einen ist es ein gewaltiges Erlebnis, wenn sie mit dem Heiligen Geist konfrontiert werden, mit Gott selber. Wenn die Erleuchtung kommt, ja, dieser Jesus ist für mich gestorben, für mich auferstanden. Und da gibt es eine neue Sprache. Da kommen die Gaben gepurzelt manchmal. Und die anderen, für die kommt ein stetes Wachstum. Und dann später kommen sie in diese ganz tiefe, große Liebe hinein. Ich denke an einen Kirchenältesten, einen alten Mann, der von charismatischer Bewegung nichts erlebt hat, der mir eines Tages mal sagte, Herr Pfarrer, ich wüsste gar nicht, wie ich ohne Jesus leben könnte. Das ist meine Freude. Ein alter Mann. Genau dasselbe wie die jungen Leute, die gerade die Begegnung mit dem Heiligen Geist haben und jubeln und in Sprachen beten, mit einem Mal. Bei ihm gewachsen. So ist Gott, so ist Gottes Heiliger Geist. Auf alle Fälle berichtet der Evangelist Johannes, sie bekommen den Heiligen Geist und mit dem Heiligen Geist auch die Dienstausrüstung. Und zwar das, was nur Gott tun kann. Der Evangelist Johannes berichtet, dass die Jünger bevollmächtigt werden, die Sünden zu vergeben. Da würden vielleicht manche von uns sagen, ach, viel spannender wäre es doch, dass die die Gabe kriegen der Krankenheilung. Da steht einer auf und kann plötzlich laufen, wie er nicht laufen konnte, wie er vorher nicht laufen konnte. Ihr Lieben, alle die, die die Krankenheilung empfangen haben und gejubelt haben, und das ist ja ein tolles Zeugnis, alle die, die sind eines Tages gestorben. Und wenn sie nicht die Vergebung der Sünden hätten, wären sie verloren. Die Vergebung der Sünden, das ist nur das, was Gott tun kann, dass Gott sagen kann, es ist vergeben. Kommt her, ihr Geliebten. Und das dürfen die Jünger jetzt sagen, zu denen, die in dieser Welt leben und die unter ihrer eigenen Schuld zerbrechen und unter der ganzen Not, die es in unserer Gesellschaft gibt. Friede sei mit dir. Dir ist vergeben. Gott ist auf deiner Seite. Das ist der Frieden Gottes. Neues Leben, neuer Auftrag, göttliche Vollmacht. Und jetzt könnte ich die Frage stellen, und sag mal, wie ist denn das bei uns? Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt. Thomas war bei ihnen, kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren. Vor einer Woche hat Jesus ihnen den Heiligen Geist zugesagt. Vor einer Woche haben sie erlebt, Jesus lebt. Er hat den Tod überwunden. Damals hatten sie die Türen verschlossen aus Furcht vor den Juden. Und jetzt heißt es immer noch, nach 8 Tagen, als die Türen verschlossen waren. So sieht es aus bei Jüngern, die den Heiligen Geist empfangen haben, die den Auferstandenen leibhaftig erlebten, die schon vor einer Woche gehört haben, Friede sei mit euch. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch, nehmt hin den Heiligen Geist. Haben wir vor einer Woche nicht hier in der Halle die Ostermette gesungen, erlebt, wo wir uns gegenseitig zugesagt haben, Friede sei mit dir. Und jetzt, was ist in dieser einen Woche geschehen? Seid ihr rausgegangen? Habt ihr den Leuten in irgendeiner Woche, in irgendeiner Weise fröhlich gezeigt, wir haben einen Gott, der lebt, einen Herrn, der auferstanden ist? Ich will euch jetzt nicht ein schlechtes Gewissen machen. Ach, die Frage an uns ist schon, wie leben wir denn, wir, die wir von der Auferstehung Jesu überzeugt sind? Wie leben wir? Wie bezeugen wir es dieser Welt, die durchgeschüttelt wird von Zukunftsfragen, Zukunftsängsten? Wie sagen wir es dieser Welt, dass da einer da ist, der die Zukunft für dich und für mich in der Hand hat? Es bleibt, Jesus gibt Frieden trotz unserer Mangelhaftigkeit. Und das ist das Schöne. Das macht uns Mut, dann auch wieder nach Hause zu gehen und weiter zu leben und weiter zu fragen, Herr, und weiter zu sagen, Herr, ich will dein Zeuge sein. Hilf mir durch deinen Heiligen Geist. Mach mein Herz neu. Gib mir deinen göttlichen Mut. Und da sind wir beim dritten. Du darfst das Leben in Jesus ergreifen und wirst getragen von ihm und von seiner Gemeinde. Wie gehen die so beauftragten und begabten Jünger nun mit ihrem Freund Thomas um? Das ist eine interessante Frage. Wir wissen nur, dass sie Thomas erzählten, dass sie den Herrn gesehen haben. Sie geben Zeugnis und berichten von ihrer Erfahrung. Und jetzt müsste eigentlich der Thomas sagen, wow, stimmt das wirklich? Aber wir wissen, der Thomas hat gesagt, wenn ich nicht meinen Finger und so weiter. So geht es mit unserem Zeugnis an mancherlei Stellen. Wir sagen den Leuten von Gott, wir berichten ihnen von der Gemeinde und dass es so gut ist. Und dann wird gesagt, ach, das ist aber schön für dich, dass du glaubst. Ja, und damit hat sich's erledigt. Ich entdecke aber, dass der Thomas nicht ausgestoßen wurde von den Jüngern. Er ist aufgenommen worden. Wie wichtig ist es doch, dass es bei uns auch Leute gibt, die aufgenommen sind, obwohl sie Zweifel haben, obwohl sie uns sagen, du mit Gott, ich krieg das nicht auf die Reihe oder ich habe letzte Woche dies und jenes erlebt. Ich sehe überhaupt nicht mehr durch. Mein Glaube ist mir durch die Finger geronnen. Wichtig ist, dass wir in unserer Gemeinde Platz haben für solche Menschen. Warum? Weil wir ja selber solche Leute sind. Jesus kommt als der Auferstandene nach einer Woche zu ihnen, zu den Jüngern, die sich immer noch eingeschlossen haben. Er kommt zu denen, die immer noch nicht losgegangen sind. Und er kommt eben auch zu dem Thomas. Und die Begegnung von Thomas mit Jesus hat nun Auswirkungen. Erstens auf den Thomas und zweitens aber auch auf die Jünger. Die Jünger, die lernen nämlich die Seelsorge Jesu kennen. Sie lernen kennen, dass Jesus verschiedene Wege hat, den Menschen zu begegnen. Und dass es in jedem Fall ein Weg der Liebe ist. Schon alleine die Osterberichte der Bibel zeigen uns diesen Weg der Liebe Gottes. Dieser Weg kann über Schrecken gehen, die Frauen am Grab und der Engel sagt ihnen, der Herr ist auferstanden und sie fliehen vom Grab. Es kann eine glückliche Überraschung sein, wie bei der Maria von Magdala. Die Maria, die hat ihn erst nicht erkannt. Und als Jesus sie anspricht mit Namen Maria, da steht nichts von Erschrecken. Da sagt sie, Rabuni, das ist ein Kosewort für Rabbi. Eigentlich Meisterchen oder lieber Meister. Sie sagt, sie drückt ihre Liebe sofort aus zu Jesus. Da für die Maria ist alles klar. Das ist nicht bei jedem so. Es gibt die verschiedensten Typen. Oder wir denken an Paulus, der Jesus verfolgt hat. Der brauchte einen Hammerschlag. Der musste erst mal 3 Tage blind sein, aß nichts, trank nichts. Oder eben der Thomas, die geduldige, nachgehende Liebe Jesu. Wieder sind wir Typen alle mit hineingenommen. Und das führt bei dem Thomas zur Umkehr. Er erkennt, was nötig ist. Und das ist auch genau das, was uns betrifft. Es bedarf nämlich einer und Lebensentscheidung, die Antwort gibt auf die Frage, Thomas oder Klaus oder Julia oder wie du heißt, wohin gehörst du? Und seine Antwort ist ganz schlicht und einfach: Mein Herr und mein Gott. Der Thomas musste nicht ein großes Beichtbekenntnis ablegen, obwohl das gut ist, wenn wir mal unsere Beichte ablegen und all diesen Mist, der sich in unserem Leben angesammelt hat, wenn wir das mal vor Gott bringen und sagen: Herr, hier bin ich. Und das möglicherweise mit einem Zeugen noch machen, der dann für uns und mit uns betet: Mein Herr und mein Gott. Hier geht es eben nicht um diese wissenschaftlich-technische Frage, die der Thomas erst beantwortet haben wollte: Ich will wissen, wie das ist mit den Nägeln, und nur dann kann ich es glauben. Nein, es geht um die Frage: Wo ist dein Herz? Wovon lebst du? Oder besser noch: Wer ist das Ziel deines Lebens? Der Heidelberger Katechismus, wir kennen ja den Katechismus von Luther, der Heidelberger Katechismus, der in der reformierten Kirche gebraucht wird, stellt gleich zu Anfang diese wichtige Frage. Und da heißt es: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort lautet dann: Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Ich denke, es ist gut, dass wir diese Antwort immer wieder neu geben. Drum gehen wir sonntags in Gottesdienst, bekennen unseren Glauben. Auf alle Fälle hören wir von den Auswirkungen auf die Betroffenen, wenn sie verstanden haben, was es bedeutet, dass Jesus ihnen begegnet. Der Auferstandene kommt seit fast 2000 Jahren, wenn Jesus im Jahre 30 gekreuzigt worden ist oder auferstanden ist, wissen wir ja, wie viele Jahre das bisher seitdem sind. Er kommt und klopft an, begegnet uns in der Gemeinde, heute hier im Wort, im Miteinander, im Heiligen Abendmahl. Er begegnet uns in der Bibel ganz persönlich, wenn wir da sitzen und lesen und manchmal auch sagen: Herr, ich kapiere überhaupt nicht, was das hier für mich zu bedeuten hat. Aber ich sage euch, und da werden viele von euch sagen: Ja, ich habe das erlebt. Er begegnet mir, wenn ich in der Bibel lese. Er kann uns auch in der Natur begegnen oder in den sonderbarsten Gelegenheiten. Aber er will uns begegnen, weil du und ich, weil wir ihm wichtig sind. Und wir können antworten mit Thomas, vielleicht auch heute wieder ganz neu: Herr, mein Herr und mein Gott. Und wenn wir jetzt Musik hören, dann kann das auch eine Zeit sein, wo wir wieder neu diese Antwort geben: Herr, dir gehöre ich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.